Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute geht es um Winter in New York. Wir schauen uns das Dampfsystem in Manhattan an. Das sind diese lustigen Rohre, wo es immer rausdampft. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen, warum es in New York City so kalt ist und wie die U-Bahn im Winter ist. Und am Ende habe ich noch eine schöne, kleine, lustige Anekdote über das Schwangersein in New York City. Viel Spaß beim Zuhören! Hallöchen zusammen. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's auch gut, außer dass ich jetzt irgendwie auf einmal erkältet bin. Und ich dachte, das geht weg, aber es geht nicht weg. Deswegen musst du jetzt leider mich etwas verschnupft anhören. Das ist jetzt so. Das können wir jetzt nicht ändern, weil heute ist Podcast-Tag und ich bin eh schon spät dran. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Und ja, es ist spannend übrigens, wenn man schwanger ist, lernt man ja sehr viele neue Dinge. Und eines davon ist, dass man manche Nasensprays nicht nehmen kann. Und das, das ich hier habe, das kann ich nicht nehmen oder soll ich nicht nehmen. Deswegen höre ich mich etwas verschnupft an. Da kann ich jetzt leider nichts machen. Aber wir haben heute interessante Themen. Und zwar geht es heute um Winter in New York. Und ich habe jetzt mal wirklich einiges recherchiert für uns, dass wir mal so gewisse Dinge uns angucken, wie das hier alles so funktioniert, weil der Winter ist ziemlich brutal. Ich finde das übrigens immer sehr lustig, wenn ich mal so ein Video auf Instagram oder TikTok oder so mache und sage, boah, es ist so kalt. Und da kommen immer so ganz oberschlaue Sprüche. Ja, ist auch nicht viel kälter als bei uns in Deutschland. Wo ich mir denke, du hast es nicht verstanden. Also, warum ist es hier generell so kalt? Weil der Unterschied hier ist der Wind. Und es ist wirklich, ich meine, wir reden hier ja nicht von minus 3, minus 4, sondern hier geht es ja runter auf minus 9, minus 10 Grad. Ja. Und der Wind ist wie Nadeln im Gesicht. Also da kann man auch gar nicht lang das Handy draußen haben, ohne Handschuhe, weil deine Finger, die werden sofort schmerzen. Aber da komme ich jetzt später nochmal drauf, warum das so ist. Zuallererst schauen wir uns jetzt noch mal ganz genau an, wie das jetzt genau ist mit diesen Dampfdingern da in Manhattan. Also du hast die sicherlich schon mal gesehen, wenn du im Winter oder Sommer, sieht man sie ja auch, da warst. Es gibt solche orange-weiß gestreiften Rohre, die vom Boden nach oben gehen und oben dampft es dann raus. Und im Winter oder wenn es kälter ist, sieht man das halt viel besser natürlich. Und ich finde die immer total faszinierend. Ich stehe dann immer da und gucke das an und filme es jedes Mal. Ich habe so viele Videos davon, weil es hat so was Mystisches. Es hat, finde ich, so was Gotham, Batman. Es hat so ein Vibe irgendwie. Und ich habe das schon mal recherchiert, aber ich habe jetzt wirklich noch mal einen Deep Dive gemacht, wie das genau funktioniert, weil es mich selbst auch interessiert hat und habe dazu auch einige Podcasts angehört. Also die Quelle, wir wollen ja auch wieder mal die Quelle angeben, nicht, dass ich wieder hier
heißt, was ist deine Quelle?
Meine Quelle ist das Internet, ChatGPT und Podcasts. Aus denen Sachen habe ich das alles rausrecherchiert und es zusammen gebündelt in eine schmackhafte Unterhaltungsshow hier. Also, das Ganze ist ein Dampfsystem in Manhattan. Und in Manhattan werden 1500 Gebäude damit gewärmt. So, jetzt kannst du mal überlegen, welche Gebäude eventuell damit beheizt werden. Das ist echt interessant, weil das sind die ganz großen. Wir haben die 10 größten sind Empire State Building, Chrysler Building, One World Trade Center, Grand Central Terminal, the New York Public Library, the United Nations Headquarters, das fand ich sehr spannend, Rockefeller Center, Madison Square Garden, Macy's am Herald Square und das Metropolitan Museum of Art. Also wie ihr sehen könnt, das ist schon hier die Creme de la Creme der Gebäude, die hier mit Dampf versorgt werden. Und das Ganze kam auf, weil In 1882 hat ein Mr. Holly Lockport angefangen, sein Zuhause mit Dampf zu wärmen. Und es hat so gut funktioniert, dass er angefangen hat, seine ganze Nachbarschaft damit zu heizen. Und diese ganze Idee, die er damals hatte, wurde dann tatsächlich nach New York auch gebracht. Es gibt noch ein paar andere Städte, die auch auf Dampf laufen. Aber New York ist wirklich das größte Dampfsystem in den USA. Also zumindest auch die erste große Stadt, die damit versorgt wird und ist bis heute das größte System. Und ja, von ganz unten geht's los, also Battery Park, ganz unten an der Spitze von Manhattan, bis hoch auf beide Seiten des Central Parks. Auf der Ostseite geht es hoch bis zur 89. Straße. Auf der Westseite geht es sogar ein bisschen höher bis zur 96. Straße. Also da sind unterirdisch diese ganzen Rohre verlegt, die diesen Dampf da unterirdisch entlang schieben, könnte man wahrscheinlich sagen. Diese ganze Sache wird von Con Edison gemacht, beliefert. Con Edison ist sowas wie die Stadtwerke. Und genau, die sind hier in New York ganz groß und das ist ein Elektrizitätslieferant. Da haben irgendwie alle so kriegen alle ihr Gas und ihre Elektrizität eigentlich jetzt her. Also es ist ja dereguliert mittlerweile, die Elektrizität hier, aber die Hauptleitung kommt von Con Edison. Und genau, die haben 140 Dampfangestellte und das ganze System ist 139 Jahre alt. Das ist ja ordentlich, ne? Also damals ist interessant, was die da alles gemacht haben und wie die das alles hingekriegt haben. Finde ich ja immer wieder erstaunlich. Und die hatten keine Computer und die hatten auch kein iPhone und die hatten auch kein ChatGPT. Und haben es auch geschafft. So, die haben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ihr Hirn benutzt. So schaut's aus. So, also, es ist so, dass das Ganze, also Wasser und der Dampf da, das wird auf 450 Grad erhitzt. Jetzt muss ich kurz nachfragen und nachschauen. Das waren jetzt wahrscheinlich halt natürlich Fahrenheit, ne? Nehme ich mal an. Ja, da haben wir es wieder. Ja, natürlich sind es Fahrenheit. So, gut, da muss ich jetzt, muss ich ChatGPT fragen, was viel das ist in Celsius. Moment. Also das sind ungefähr 232 Grad. Das Lustige ist, im Sommer werden auch 250 Gebäude versorgt, um abzukühlen, also für Aircondition. Das sind dann sogenannte Dampfkühler. Das ist wie so ein großer Kühlschrankdampf. Also da treibt ein Kompressor das an und dadurch wird das Gebäude gekühlt. Und das ist auch deswegen so, weil früher war das günstiger als Elektrizität. Also es gibt immer noch, auch im Winter, einige Gebäude, die wirklich auch Dampf zum Kühlen benutzen sogar. In New York City werden auch viele Dry Cleaner mit Dampf betrieben, also Reinigungen, ist ja total logisch. Ganz viele Krankenhäuser nutzen den Dampf dann auch für Sterilisationsgeräte. Also nicht direkt, aber halt, es wird davon angetrieben, ne? Also elektrisch halt über irgendwas. Und es ist beim MoMA ganz interessant, weil das Modern Museum of Art nimmt auch den Dampf, damit die Luftfeuchtigkeit für die Kunst aufrechterhalten wird. Fand ich auch eine sehr spannende Sache. Und warum ist es jetzt so, dass es vor allem Hochhäuser oder große Gebäude sind in New York City, die mit Dampf betrieben werden, beheizt werden? Es ist vor allem gut eben für große Gebäude, weil die haben oft einen kleinen Keller. Also im Verhältnis, ne? Das Empire State hat nicht denselben Keller nach unten, wie hoch das Gebäude ist. Und um aber so ein riesiges Gebäude wirklich zu versorgen, brauchst du halt wahnsinnig viele Maschinerie in einem Keller. Und dafür ist meistens kein Platz. Und wenn die dann auch so hoch sind, diese Wolkenkratzer, dann brauchen die halt irgendwie ein System, um auch die, vor allem die oberen Stockwerke zu beheizen. Und was ist das Tolle an Dampf? Der steigt alleine nach oben. Du brauchst also keine extra Energie, keinen zusätzlichen Aufwand, um das nach oben zu bekommen, weil es automatisch nach oben läuft. Das fand ich jetzt eigentlich so die Hauptursache, warum viele Wolkenkratzer vor allem mit Dampf beheizt werden. Also es ist, also typische Dampfkunden sind für Con Edison hohe Gebäude, die wenig Raum für mechanische Ausrüstung haben und die kein großes Wartungssystem wollen und die auch kein Team haben, das sich ständig immer nur um dieses Ganze kümmern kann. Weil es natürlich ein Riesenaufwand. Weil Dampfbetrieb ist weitaus weniger wartungsintensiv als zum Beispiel, wenn man Boiler oder sowas nimmt. Und es ist auch weniger mechanisch, das heißt, es kann auch weniger kaputt gehen. Also das fand ich alles sehr spannend. Und auch interessant, im Vergleich zu allen anderen Energieformen weist Dampf in New York die geringste CO2-Emissionsintensität pro gelieferte Energieeinheit auf. Also es ist auch noch umweltfreundlich, die ganze Nummer. Und 60% des Dampfes werden durch Kraft-Wärme-Kopplungen erzeugt. Also Dampfkraft erzeugt Wärme und dann hast du eben Hitze. Und dann gibt es noch andere Brennstoffquellen, die halt dann einfach Dampf und Strom erzeugen. Und es ist aber alles immer total effizient. Es gibt zum Beispiel hier in New York auch nicht nur Con Edison, die sind die Hauptlieferanten, aber die holen sich auch den Dampf von anderen lokalen Elektrizitätswerken und so weiter her, für die das zum Beispiel auch oft ein Nebenprodukt ist. Das ist auch oft der Fall. Zum Beispiel in Navy Yard in Brooklyn gibt es ein Elektrizitätswerk und die versorgen über Rohre Manhattan mit Dampf, weil das für die ein Nebenprodukt ist. Und wie entsteht das Ganze jetzt nochmal? Also man nehme Wasser, zieht die Verunreinigungen raus. Zum Beispiel auch bei Erdgas, da werden 90% dann verbrannt. Danach wird dann so ein gewisser Druck erzeugt und es wird dann erhitzt. Und dann hast du den Dampf und dann wird es ins System eingespeist. 105 Meilen langes Rohr, also 169 Kilometer lange Rohre sind das dann. Und viel ist halt eben so Abgas. Wenn das so ein Nebenprodukt ist, dann sind es die Abgase, ist halt oft Dampf und das wird eben mit eingespeist. Wird halt auch gereinigt und gefiltert natürlich, ne? Das ist ja schon klar. Genau. Und wenn wir dann also sehen, diese orange-weißen Hütchen da, wo der Dampf dann auf der Straße rauskommt, dann ist es meistens, dass irgendwo was entlüftet wird oder es gibt da tatsächlich gerade ein Problem und Con Edison leitet praktisch den Dampf dorthin, um zu entweichen, weil sie irgendwo an den Rohren unterirdisch arbeiten. Und das Lustige ist auch, dass diese Dinger, diese Rohre halt immer zu den unmöglichsten Orten sind. Also an den komischsten Orten. Die sind ja manchmal mitten auf dem Gehweg oder auch so mitten auf der Straße. Und es liegt daran, dass die halt vor 139 Jahren da verlegt wurden. Und damals war da halt noch nichts. Also da war vielleicht, die Straße lief anders, da war kein Gehweg, da war kein Gebäude. Und die haben das halt alles angefangen zu verlegen. Und deswegen ist es jetzt teilweise auch manchmal an ungünstigen Orten. Con Edison hat jetzt auch nicht vor, das System zu erweitern, also die Rohre zu erweitern, sondern sie sind eher am Schauen, welche neuen Gebäude könnten sie noch mit ans System anschließen, für wen macht das Sinn. Sicherlich auch eventuell interessant für einige neue Hochhäuser, es werden ja ständig irgendwo welche hochgebaut. Das ist sicherlich auch immer fragwürdig, welches Gebäude macht Sinn, dass sich das mit an das Ganze Dampfsystem anschließt. Also ich finde das wirklich eine interessante Sache und wirklich auch interessant, dass es oft so ein Beiprodukt ist oder ein, ja, so ein Abfallprodukt und dass es wirklich eigentlich relativ die Emission nicht so hoch ist. Also finde ich jetzt irgendwie wieder mal erstaunlich. So, jetzt wissen wir das also auch. Wenn wir also diese ganzen Dampfdinger da sehen, dann wissen wir jetzt Bescheid. Warum, wieso, weshalb. Und können dann die Leute, mit denen wir unterwegs sind, gleich mal aufklären. So, jetzt kommen wir nochmal dazu, warum New York City eigentlich so eiseskalt ist. Ja? Und der kälteste Tag war übrigens am 9. Februar in 1934. Der wurde im Central Park aufgenommen. Also die Temperatur wurde da gemessen und es waren minus 26 Grad. Und das ist schon ordentlich. Ja, also es ist schon eine Weile her, aber auch damals war es schon kalt. Und New York City ist schon nördlich. Ich meine, es ist nicht so nördlich da wie Kanada, aber es ist doch ziemlich nördlich, was auch dann oft Arctic Air bringt. Also halt Luft aus der Antarktis. Ne? So. Es gibt auch im Winter hier ganz oft eine Polar Vortex. Das ist also eine große Masse, ein sehr kalter Luft. Und die kommt dann oft runtergedrückt und deswegen kann es in New York auch sehr kalt sein. Ein weiterer Grund, warum New York sehr kalt ist, ist der Jetstream. Also der Jetstream ist ja das, wenn du von Europa nach Amerika fliegst, ist ja immer ein Weg länger als der andere. Ne? In die eine Richtung sind es dann vielleicht 7,5 Stunden, in die andere sind es 8,5. Das liegt am Jetstream. Weil viele Flugzeuge nutzen den Jetstream. Das ist ein natürlicher Windkanal auf unserer Erdkugel. Und da können die sich draufsetzen und dann können die schneller fliegen und müssen weniger Sprit auch bezahlen. Also benutzen und bezahlen am Ende auch. Und dieser Jetstream, der bringt ganz oft kalte Luft im Winter runter von Kanada aus. Deswegen ist es auch sehr kalt. Dann ist es auch noch kalt. Also wie du siehst, es gibt mehrere Gründe, warum es kalt ist. Nicht nur einer. Weil wir eben hier das Meer haben. Und da gibt es ganz oft so, die heißen Nor'easters. Nor'easters. Ich weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht. Aber das sind wirklich Stürme, die ganz oft viel kalten Wind und vor allem Schnee bringen. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, viele sagen dann immer manchmal zu mir, oh, ihr habt viel Schnee, ich habe es in den Nachrichten gesehen. Dann sage ich oft, ja, nee, es ist New York, ist ja auch ein Bundesstaat, nicht nur eine Stadt. Und der Bundesstaat New York im Norden, da oben Buffalo und so in Richtung kanadische Grenze, die haben wirklich sehr oft ganz, ganz viel Schnee. Und da ist es dann auch oft ganz schlimm. Also New York City hat es jetzt nicht so oft. Schon ein paar Mal gab es krasse Winterstürme und viel Schnee. Aber wenn dann immer oft die Sprache ist von, oh Gott, New York hat einen krassen Snowstorm, ist es meistens Upstate New York. Genau. Also wir haben hier einmal diese Meereswinde vom Atlantischen Ozean, die sehr kalt sind. Und ja, Manhattan ist halt auch natürlich von Wasser umgeben und da kommt meistens auch dann die Kälte mehr intensiver, weil wenn es natürlich auch noch nasskalt ist, dann ist es nochmal schön unangenehm, weil dann kriecht das dann so richtig in deine Joints, also in deine, wie sagt man denn jetzt, Glieder, in deine Gelenke ein. Das ist immer richtig schön, ja. Dann ist es auch übrigens so, dass, das ist in Manhattan ganz schlimm, also da habe ich schon wirklich Momente erlebt, wo ich gedacht habe, ich muss meine Hände sofort wieder in meine Tasche zurücktun. Da wollte ich irgendwie am Times Square was filmen und nach 10 Sekunden waren meine Finger so eiseskalt und haben wehgetan, dass ich sofort wieder die Hände in die Tasche tun musste. Weil natürlich in Manhattan durch diese ganze Avenues und Streets, das ist ja alles ein Schachbrettsystem und durch die Hochhäuser und es gibt ganz oft Windtunnel. Und dann saust diese eiseskalte Wind da wirklich entlang und das ist kein Spaß. Das will man nicht. Das ist wirklich arktisch kalter Wind, der dir da ins Gesicht bläst und das ist nicht schön. Nein, das. Und das ist dann oft, dieser Wind lässt dann auch die Temperatur viel kühler wirken. Es ist auch ganz oft so im Wetterbericht, dass dann da steht irgendwie minus 5 degree, also minus 5 Grad, feels like Und dann steht da 12, minus 12. Das ist ganz oft der Fall. Der Mike sagt das immer. Wenn der früh radeln geht und dann guckt er früh um 6, wenn sein Wecker klingelt und er will im Park radeln gehen und dann guckt er auf seine Wetter-App und dann steht da so minus 3 und er so, naja, ich könnte ja doch gehen. Und dann steht dahinter, feels like minus 9. Und er so, nee, doch nicht, ich bleibe im Bett liegen. Im Winter ist auch die U-Bahn so eine Sache. Also, wenn ihr mich immer oft fragt, Susi, wie schlimm ist die U-Bahn in New York wirklich? Dann sage ich ja immer, die ist nicht so schlimm, wie es immer gesagt wird. Wobei ich gestehen muss, ich hatte einen kleinen Wake-up-Call letzte Woche. Da war ein Artikel, die 5 oder 6 kriminellsten U-Bahn-Stationen. Leider war die eine in Brooklyn. Also es gab eine, die in Brooklyn war. Und das war eine, die auch bei uns in der Nähe ist. Also wir haben ja 3 große U-Bahn-Stationen, das ist echt super hier. Aber eine davon war eben diese eine U-Bahn-Station. Und ich war nur so, oh, okay. Also ich weiß, dass diese Ecke nicht so ganz dolle ist. Und tagsüber benutze ich die schon, aber am Abend eher nicht so, weil auch die Straße da nicht so dolle ist. Aber dass es unter den 6 kriminellsten U-Bahn-Stationen ist, das wusste ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob ich das wissen will, ehrlich gesagt. Naja, aber da steht eigentlich auch immer Polizei. Aber es ist so ein bisschen so eine Ecke, wo auch manchmal so ein bisschen so Drogenhandel betrieben wird. Und ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit. Naja, auf jeden Fall war das etwas eye-opening für Mike und mir. Und wir so, huch. Weil ich dachte irgendwie, also mir würden da jetzt irgendwie 5 andere U-Bahn-Stationen in Brooklyn einfallen, die halt in viel schlechteren Gegenden sind, wo ich mir denken würde, boah, die ist garantiert so voll in eine kriminelle U-Bahn-Station. Nein, ist sie nicht. Ich so, okay. Naja. Also, es ist jedes Jahr dasselbe Spiel. Es ist immer Januar, Februar und dann werden immer noch mehr Cops in die U-Bahn geschickt. Teilweise wird dann die National Guard in die U-Bahn geschickt. Momentan ist es so, dass jede U-Bahn-Station oder vorwiegend die großen Hauptstationen haben über Nacht auch immer Cops. Also es ist jedes Jahr dasselbe Spiel. Im Winter geht die Kriminalität leider in der U-Bahn nach oben. Woran liegt das? Viele, die natürlich mit mentaler Gesundheit zu tun haben oder die obdachlos sind oder lauter so Sachen, die sind natürlich dann im Winter in der U-Bahn unterwegs, weil da ist es warm. Und es gibt wirklich einige Stationen. Ich war ja letzte Woche war ich mit der Annegret Restaurant Week essen. Und dann waren wir in West Village, haben da gegessen und auf dem Heimweg, boah, das war ja echt abenteuerlich. Es war so 8:30. Ich habe gesagt, Annegret, also das ist jetzt hier schon grenzwertig, muss ich sagen. Also das war die U-Bahn-Station 2nd Avenue. Boah, also da hat es gerochen. Also und dann bist du auch noch schwanger, ne? Hast ja eh einen größeren Geruchssinn. Boah, ich habe gesagt, also wenn jetzt nicht bald die U-Bahn kommt, dann muss ich hier wieder raus. Der Geruch war wirklich, wirklich schlimm. Und es waren so viele Obdachlose und halt so richtig leider echt schlimme Drogenabhängige, ja. Also die laufen dann da rum, sind völlig high, haben keine Schuhe an und sind dreckig und laufen da rum. Und das ist echt irgendwie, also es ist total unmenschlich. Das ist so immer die Seite an New York, wo ich mir jedes Mal denke, könnt ihr das nicht in den Griff kriegen? Ich verstehe das einfach nicht. Aber ich meine, was heißt in den Griff kriegen, gell? Es gibt halt auch viele, die einfach in so Einrichtungen dann auch gar nicht bleiben wollen. Aber es ist wirklich an manchen Stationen, ja, ist es schon, finde ich, menschlich grenzwertig. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die U-Bahn ist auch natürlich im Januar, Februar weniger touristisch besucht. Das heißt, es ist von Grund auf ein bisschen weniger los. Und dadurch fallen diese Dinge, glaube ich, auch mehr auf. Und dadurch, also wenn die U-Bahn natürlich im Sommer sehr voll ist, dann habe ich auch immer das Gefühl, passiert auch nicht so viel, komischerweise. Weil so viel los ist und so viel Trubel ist, dass da gar niemand auf blöde Ideen kommt. Und im Winter ist es irgendwie ja anders. Und was hier jetzt meistens das Problem ist, ist eigentlich nicht, dass da jetzt Wunder was, Schießerei oder was ist, sondern dass halt irgendwelche, die mental nicht gesund sind, einfach Leute von Zug schmeißen oder jemanden schubsen oder jemanden irgendwie so mit einem Golfschläger oder mit einer Flasche irgendwie attackieren. Also solche Sachen passieren da komischerweise. Also so ganz seltsam. Deswegen generell. Wenn du im Winter hier bist, fahr mit der U-Bahn, das ist alles gar kein Problem. Am Abend vielleicht später, nach 20 Uhr nicht mehr so fahren. Und einfach immer nicht vorne am Eck, also das würde ich dir eh nie empfehlen, stell dich nie vorne hin ans Gleisende, ne? Also ist auch ein bisschen logischer Menschenverstand. Immer so ein bisschen in die Mitte stellen vom Bahnsteig und gut ist. Genau. Was halt oft im Winter auch ist, dass dann ein Waggon, also ein Zug kommt, da ist ein Waggon und da ja, ist halt dann ein Obdachloser, der halt diesen Waggon bewohnt und da will man halt auch meistens nicht rein, weil das riecht dann auch nicht so angenehm. Ja, und da an dem besagten Abend mit der Annegret beim Essen war ich dann in der U-Bahn also nach Hause und alles war okay, es waren Leute drin, wir saßen da, sind nach Brooklyn gefahren. Und dann kam einer rein, der schon so ein bisschen, der war eigentlich ganz normal angezogen, muss ich sagen. Und der kam dann da rein und hat immer so ein bisschen rumgeguckt, wirr, und ist auch ein bisschen wirr rumgelaufen. Hat sich hingehockt, ist wieder aufgestanden, hat sich wieder hingehockt. Und es war bei mir so im Eck und ich dachte mir schon so, na super, hab das mal so beobachtet. Und dann ist eine andere Dame schon aufgestanden und woanders hin im Zug, dachte ich mir so, super. Ach, das sind immer so Momente, wo man sich denkt, was mache ich jetzt? Naja, aber irgendwie war er dann wieder normal gesessen und es war nichts. Dachte ich mir, okay. Und auf einmal geht er zu jemandem hin, ein anderer Mann. Das, ich weiß gar nicht, was war der für eine Nationalität dann? Weiß ich gar nicht. Also irgendwas Südländisches, würde ich mal sagen. Und hat den irgendwie so saublöd angeredet. So, ja, was guckst du so? Und ist was los? Und dann hat dieser Mann gesagt, nee, ist nichts los. Ich habe nichts gesagt. Und dann hat er den so intensiv angeguckt, direkt vor meiner Nase. Und ich dachte mir schon so, oh nee, bitte jetzt nicht. Und dann habe ich schon überlegt, soll ich jetzt aufstehen oder nicht? Was mache ich jetzt? Und dann hat er den so intensiv angeschaut und sagt zu dem, I think it's better for you if you get off the next station. Also es ist besser für dich, wenn du die nächste Station aussteigst. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Und dieser Typ hat ihn angeguckt und hat erst so gesagt, hä, warum, hä, wieso, ich lasse mir doch von dir das nicht sagen. Und dann hat der nochmal so einen krassen, intensiven Blick gehabt und hat gesagt, no, it's better for you to get out. Und an der nächsten Station war der dann so genervt, der andere Typ, und hat so die Arme hoch und so nach dem Motto, was soll der Scheiß? Aber ist halt ausgestiegen. Ich wäre an seiner Stelle auch ausgestiegen, weil du weißt halt manchmal nicht, was da passiert. Dann ist der ausgestiegen und der andere Typ hat sich einfach wieder hingehockt. Da dachte ich mir, wer glaubst denn du eigentlich, dass du bist? Dass du einfach so einen fremden Menschen einfach so schikanierst. Also das sind dann immer so Sachen. Aber das Problem an solchen Situationen ist halt, du steckst halt nicht drin und weißt nicht, was in dieser Person dann vor sich geht. Was passiert da? Da kann gar nichts passieren, es kann aber auch was passieren. Genau. Also das sind so die Winter in der New Yorker U-Bahn. Die sind irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Im Winter kann man ja wirklich bis spät abends mit der U-Bahn fahren, weil da ist so viel los und das macht mir echt gar nichts aus. Aber Januar, Februar, ja, nicht so dolle. Ja, das ist wirklich ein Nachteil an der U-Bahn im Winter und es ist jedes Jahr dasselbe. Dann wollte ich dir kurz ein paar Tipps geben, die wichtig sind, wenn du im Winter nach New York kommst. Also es ist immer wichtig, Zwiebellook zu tragen, denn es ist hier eben so kalt und es ist immer gut, mehrere Schichten anzuhaben. Du brauchst unbedingt einen Schal, du brauchst eine Mütze und du brauchst Handschuhe. Und Zwiebellook ist deswegen gut, weil wenn du dann mal irgendwie shoppen gehst oder ins Restaurant oder irgendwo drin bist, im Museum oder was auch immer, dann kannst du immer Dinge ausziehen. Und man kommt leider irgendwie auch öfters schnell ins Schwitzen, vor allem auch in der U-Bahn. Weil man ist dann da so warm eingepackt und dann steht man in der U-Bahn, die ist dann irgendwie voll und dann geht's und die ist auch dann beheizt und dann geht's los, dass alle schon anfangen, ihre Jacken und Mützen und Schals so irgendwie zu lockern, weil jedem dann natürlich total heiß wird. Deswegen ist so ein bisschen Zwiebellook da wirklich eine total gute Sache. Und Was auch wirklich spannend ist, im Januar oder im Februar zu kommen, ist, es gibt tolle Aktionen hier. Es gibt drei Sachen. Es gibt einmal die Restaurant Week, die geht ungefähr 3 Wochen, beginnt meistens so um den 20. Januar rum und meistens so bis zum 10. Februar, immer so in dem Dreh. Ist jedes Jahr anders ein bisschen. Und da kannst du also Mittagessen oder Abendessen in Restaurants buchen. Du musst am besten vorher reservieren. Und dann gibt es entweder Lunch meistens für $45 und Dinner für $60. Das ist immer so ein Menü. Und da sind ganz oft richtig tolle Restaurants dabei. Also ich mache das total gerne, weil dann eben ich manchmal auch mal ein schönes, schickes Restaurant ausprobieren kann, aber halt jetzt nicht ultimativ krasse Preise zahlen muss. Deswegen ist es ein super Tipp. Dann zur selben Zeit gibt es immer die Broadway Week. Das ist auch super, weil da bekommst du 2 Tickets für 1. Es gibt dann Ende Februar, Anfang März nochmal die Off-Broadway Weeks. Das sind dann die ganzen Theater, die Off-Broadway sind. Die machen dann auch nochmal einen Deal. Und was auch immer stattfindet, ist die Must-See Week. Das sind so Attraktionen, Museen und so weiter, die ganz oft auch 2 für 1 Tickets anbieten. Also falls du dir überlegst, Januar, Februar zu kommen, das sind die günstigsten Hotelpreise und günstigste Flugpreise meistens. Und du hast sogar noch den Vorteil, eben diese Angebote auszunutzen. Und da kann man wirklich schön vorausplanen und kann sich das alles angucken, kann so schön Dinner reservieren oder Lunch und sich auch Shows angucken und Museen. Also es ist wirklich eine coole Sache. Das ist so der Vorteil, wenn man hierher kommt im Winter. Und warum ist es so? Weil natürlich weniger Touristen unterwegs sind, bietet die Stadt so den Leuten, die hier wohnen, einfach die Möglichkeit an, trotzdem das Kulturelle und Restaurants zu nutzen. Und die meisten haben ja aber Januar, Februar kein Geld, ne? Vom Dezember. Und so haben alle was davon. Also das ist wirklich nochmal ein guter Tipp. Und was auch super ist, vor allem wenn du im der 1. Januarwoche vielleicht kommst oder 2. Januarwoche. Meistens steht ja übrigens noch der Rockefellerbaum bis circa Mitte Januar. Da ist auch dann viel weniger los. Und 1. und 2. Januarwoche hat super Sale. Also wenn du auch vor allem hier zum Shoppen kommen willst, kann ich dir total gut empfehlen. Also ich war ja, meine Freundin aus Seattle war da vor 2 Wochen und wir waren shoppen bei Bloomingdale's und bei Macy's und wir haben die mega Schnäppchen gemacht. Also meine Freundin hat ja ein Kleid für eine Hochzeit gesucht und das war runtergesetzt von $850 auf $204. Also es war krass. Und ich habe so einen geilen Pullover, der war $300, was ich extrem fand mal wieder. Und da war er auf 140 und an der Kasse war dann nochmal ein Discount und der war dann $60. Ich habe richtig einen Jauchzerer an der Kasse gemacht. Ich war so, okay. Also ja. Also die großen Kaufhäuser und so haben da wirklich richtig, richtig gute Deals. Da gibt es dann auf jedem Stockwerk gibt's immer so Ecken und so Ständer, wo wirklich Deals sind. Und auch immer, wenn so Sale-Season hier ist, kannst du immer mal an die Kasse gehen und sagen, ah, könnten Sie mir sagen, was hier der finale Preis ist? What is the final price? Weil ganz oft steht dann irgendwo so, take an additional 40% off. Also man weiß manchmal nicht so ganz den Endpreis. Also es lohnt sich immer auch mal nachzufragen. Und zum Abschluss zum Thema Winter habe ich noch eine schöne Schwangerschaftsstory. Nee, also ich sage euch Leute, das System hier hat mich so im Schlawittchen, es hört überhaupt nicht auf. Oh Gott, es ist immer, wenn ich mich gerade so erholt habe von dem Vorigen, steht schon wieder das Nächste auf dem Schirm. Aber ich glaube, mit den großen Tests bin ich jetzt Gott sei Dank durch. Ich habe jetzt das 3. Trimester erreicht. Juhu! Mir geht es weiterhin super gut, außer jetzt diese kleine Erkältung. Aber, also, ich bin mir nicht ganz sicher, das wisst ihr jetzt besser als ich, aber ich glaube, dieser Glukosetest, der gemacht wird, um Schwangerschaftsdiabetes herauszufinden, also zu diagnostizieren, da gibt es ja immer einfach diesen 3-Stunden-Test. Du gehst in die Praxis früh nüchtern, trinkst so ein Getränk und dann nehmen die da Blut ab und dann wird es halt festgestellt. Also hier ist es natürlich erstmal nicht so, war ja klar. Hier machst du erstmal einen Screening-Test. Das ist hier ja ganz oft so, die machen 100.000 Screening-Tests. Also so, wir gucken mal und schauen mal. Und dann machen wir weiter. Also, ich hatte so einen Screening-Test für Glukose. Und ich habe mich schon sehr gewundert. Also ich habe nach Hause mitbekommen, so ein kleines Fläschchen mit 50 Milligramm Zucker. Es sind doch Milligramm, gell? Ich glaube schon, ja, ja. Und dann habe ich die also in den Kühlschrank gestellt und habe dann an dem besagten Tag, also es geht so, ich dachte halt auch, ich muss da nüchtern hin, aber nein, nein, nein. Also ich hatte meinen Termin um 4 Uhr nachmittags. Dann dachte ich mir schon so, also ein Zuckertest um 4 Uhr nachmittags, das kann ich dir gleich sagen, was dabei rauskommt, weil man hat ja den ganzen Tag schon gegessen. Also das fand ich irgendwie komisch, aber naja, dachte ich mir, die müssen es ja wissen, ne? Also, ich dann den Tag verbracht habe, versuche mich gesund zu ernähren und so weiter. Und dann hieß es eben, also um 3 muss ich dieses Ding da trinken für innerhalb von 5 Minuten. Und dann muss ich also zu denen kommen und dann wird um 4 Uhr eine Stunde später Blut abgenommen und dann guckt man sich den Blutzuckerwert an. Also, gesagt, getan. Und am nächsten Tag, was passiert? Ja, ihr Wert ist erhöht. Und ich sage euch was mittlerweile, ich bin ja schon traumatisiert von diesen Anrufen da. Weil du kriegst ja immer diese Anrufe, ich sehe dann schon die Nummern, weiß ich schon, okay, wenn die anrufen, dann, ja, dann kommt wieder so ein Kaltwasserstrahl mitten in die Fresse rein. Ja, also ja, also der Test ist erhöht und bliblablub. Und dann dachte ich mir auch schon so, das gibt's doch jetzt nicht. Hä? Wie? Ich und Schwangerschaftsdiabetes, das kann doch gar nicht sein. Ich ernähre mich so gesund, ich mache Sport, das kann doch gar nicht sein. Und halt, na, 100.000 Fragen. Also das hat mich gleich wieder so aus der Bahn geworfen, habe gleich mal geheult natürlich, habe meine Freundin angerufen und gesagt, ich verstehe das alles nicht. Und, naja, aber eben ein Teil in mir, so mein logisches Gehirn war, ja Susi, was erwartest du um 4 Uhr nachmittags, wenn du so ein Getränk trinkst? Also, dann musste ich also einen Termin ausmachen, um früh dort aufzutauchen. Aber ja nicht um 7 oder um 8, sondern dann um 10. Habe ich gesagt, nee, also 10, Leute, ist mir zu spät. Ich hocke mich nicht ab 10 3 Stunden dahin und esse bis um 1 Uhr Mittag nichts. Ich bin schwanger. Ja, dann um 9. Sag ich, mein Gott, okay. Also um 9. Dann habe ich gesagt, ja, also ich soll früh wirklich gar nichts essen, oder? Dann sagt die doch glatt am Telefon zu mir, naja, sie können ja irgendwie was ganz Leichtes essen, irgendwie so ein bisschen Reis oder so. Ich habe gedacht, ich fall vom Stuhl. Reis? Also bei Reis geht ja wohl dein Blutzuckerspiegel sofort in die Höhe. Also manchmal frage ich mich wirklich, ob, ich meine, was sitzen da für Menschen? Was für ein Gehirn haben die da? Das weiß ja jeder Idiot. Dann dachte ich mir so, okay, nee. Also ich esse lieber gar nichts, sicher ist sicher. Also in Deutschland ist, glaube ich, dieses Getränk früh 50 Milligramm Zucker. Also ich hoffe, ich bin jetzt richtig mit diesem Milligramm. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ihr wisst es vielleicht besser. Ich habe jetzt keine Lust nachzuschauen. Auf jeden Fall steht da immer 50 da drauf. Und da war es aber so, ich wusste, das wären dann 100. Da dachte ich mir, na sauber. Und ich habe gelesen, dass es in Deutschland nur 70 sind. Also hier kriegst du nochmal gleich einen doppelten Zuckerrausch reingedrückt. Ich habe ein bisschen gelesen, also nichts essen und so. Man kann dazwischen ein bisschen Wasser trinken und so. Also gut, ich habe mir meine schöne große Wasserflasche mitgenommen, bin da also hingeeiert, arschkalt war es. Also, bin da rein, dann wurde Blut abgenommen, linker Arm, habe ich mich hingehockt. Da musste ich innerhalb von 5 Minuten dieses Gesöff da trinken, 100 Zuckerelemente da drin, ne? Also habe ich das getrunken, dann hat sie gesagt, ja, wenn mir schlecht wird und so, soll ich halt was sagen. Ich so, ne, ich bin da eigentlich nicht so empfindlich, okay. Also, und dann musste ich mich also hinsetzen im Lounge-Bereich und musste eine Stunde warten und dann wird wieder Blut abgenommen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann ja ein bisschen Wasser trinken, oder? Nein. Sag ich, was? Nein, diese 3 Stunden darfst du nichts trinken. Sag ich, ach, das wusste ich jetzt nicht. Oh, das wäre auch schön, wenn mir das jemand gesagt hätte, dann hätte ich heute Morgen mal ein bisschen mehr Wasser getrunken. Aber das muss man ja nicht sagen, einer Schwangeren, das ist nicht wichtig. Also, ich mich da hingehockt und dort war es so arktisch kalt, weil das ist wie so ein, die sind wie in so einem Laden. Wisst ihr, wo vorne so eine Glasfront ist? Und es war halt irgendwie, weiß ich, minus 8 Grad an dem Vormittag. Und dann saß ich halt da mit meinem Schal, meinem dicken Wintermantel und saß da also auf dieser Couch. Dann haben sie mir netterweise einen Heizlüfter am Boden hingestellt. Und kennt ihr diese Momente, wenn man da so hockt in so einer Situation, wo alles einfach nur blöd ist und unkomfortabel und ungemütlich und du bist nur genervt und du sitzt dann da so und denkst dir so, wie bin ich jetzt eigentlich hierher geraten? Ich verstehe das alles nicht. Bin ich jetzt hier im falschen Film? Bin ich bei der versteckten Kamera? Was ist das hier? So ein Moment war das. Ich dachte mir so, das gibt's einfach nicht. Susi, was passiert hier mit dir? Also dann war die erste Stunde rum, dann kriegst du halt da Blut abgenommen. Dann war die zweite Stunde rum, dann kriegst du wieder beim anderen Arm Blut abgenommen. Und dann war sie so nett und hat gesagt, ja, sie dürfen jetzt in dieser kommenden Stunde einen halben Becher Wasser trinken. Ich so, wow, das ist ja richtig kulant hier. Ich verstehe das schon, dass das wahrscheinlich halt nicht verdünnt und so weiter. Aber wäre halt eben schön gewesen, wenn man mir das vorher gesagt hätte. Weil mein Mund war ja inzwischen eine Wüste. Ja, wenn du so ein Zuckergetränk trinkst, meine Spucke, die war ja schon hier, das war ja schon nicht mehr schluckbar. Also dann habe ich mir da so einen halben Becher Wasser eingeschenkt und habe den innerhalb auf die Stunde verteilt, immer so Mini-Schlückchen genommen und einfach nur meinen Mund bewässert. Und dann, also das Gute war, mir war nicht schlecht, aber am Ende hin, umso länger das Ganze gedauert hat, habe ich schon gemerkt, wie mir alles entgleist. Also ich war müde, irgendwie, also habe mich auch nicht so gut gefühlt und so und dachte mir so, okay, jetzt geht's los. Naja gut, dann war also 12 Uhr mittags, letzte Blutabnahme, danke, tschüss. Ich erstmal danach hier meine halbe Wasserflasche in mich reingedüdelt, bin gegenüber zu einem Deli gegangen und habe mir gleich mal ein gesundes Wrap mit Chicken geholt, dass ich mir Protein, Salat, rein damit. Hab das draußen gegessen, meine Finger sind dabei fast erfroren, aber es war mir dann wurscht. Naja, und dann habe ich einen Uber geholt und bin nach Hause gefahren. Und der ganze Nachmittag war natürlich im Arsch, weil war mir auch nicht klar. Ist ja klar, das Insulin schießt ja dann so rein und dann hast du halt wie so ein Unterzucker-Low, also so ein, ne? Genau, der Tag war dann gerettet. Gott sei Dank habe ich es nicht mittwochs gemacht, weil meine Mastermind-Gruppe um 1 Uhr USA-Zeit, die hätte ich ja nicht geschafft. Im Leben nicht. Also gut, dass ich es am Dienstag gemacht habe. Ja. Und dann hat sie gesagt, also morgen sind dann die Werte wieder zurück. Das geht ziemlich zügig. Ich so, wunderbar. Und das Geile ist ja auch, du hockst ja dann daheim. Und dann kommen ja so lustige Gedanken. Dann kommen so, ja Susi, vielleicht habe ich ja doch Schwangerschaftsdiabetes. Ich esse schon viel Schokolade, auch seitdem ich schwanger bin. Dachte ich mir, vielleicht ist es die Schokolade. Das ist schon blöd. Ah, scheiße. Dann dachte ich mir, meine Großmutter war Diabetikerin, kann ich mich erinnern, weil meine Mutter hat immer geschimpft, wenn sie zu viel Torte am Nachmittag gegessen hat. Und dann war ihr Blutzucker hoch. Ja, schau, ist halt doch in der Familie. Also dann kommen hier all diese Sachen, fallen dir ein, warum du es ja doch haben könntest, ja? Und du hast ja dann total Panik und Angst und denkst dir schon wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, also dann habe ich den Tag rumgebracht, bin am nächsten Morgen, war ich dann zu Hause und so, habe meine Mastermind vorbereitet und habe die dann um 1 gehabt. War alles natürlich super und dann war es nachmittags, dann dachte ich mir, ja, da meldet sich niemand. Komisch. Du kriegst ja schon wieder Panik, ne? Da habe ich mir gedacht, warte mal. Was ist das Muster, das ich mittlerweile erkannt habe? Du wirst nur bombardiert, wenn du negative Werte hast. Also wenn ein Problem da ist, weil dann wollen sie ja Geld machen. Vielleicht sind ja deine Werte gut, deswegen ruft auch keiner an. Also ich mich eingeloggt in das Portal, siehe da, die Werte waren drin. Und dann kennst du das, wenn du so Werte bekommst, so von so einer Untersuchung, und du guckst sie da an und da stehen dann irgendwelche Sachen und Vergleichswerte und du checkst irgendwie im ersten Moment, weil du so aufgeregt bist, nicht, ist es jetzt gut oder ist es schlecht. Und dann waren links meine Werte und rechts waren die Standardwerte und da war dieses Größer-Kleiner-Zeichen da, ne? Also es muss kleiner sein als. Und dann, kennst du das? Dann saß ich da und habe an die Grundschule gedacht. Wie war das jetzt nochmal? In welcher Richtung geht dieser Schnabel auf? Was war jetzt größer und was war kleiner? Und ich war dann so verwirrt, dann habe ich das abfotografiert, habe es meiner Mutter geschickt, die ist Krankenschwester, habe gesagt, Mama, ist das gut oder schlecht? Und dann hat sie mich angerufen, ja, das sind ja super Werte. Guck mal, wie schnell dein Blutzucker runtergegangen ist. Das ist ja super. Das sind voll gute Werte. Guck mal, nach einer Stunde war der schon halbiert. Und da war ich so, krass, okay. Dann dachte ich mir, schau dir das mal an. Können die einen nicht anrufen und einem auch die guten Nachrichten sagen? Nö, da wirst du einfach wirst du ausgehungert in deiner Panik und musst du selber gucken. da ruft dich keiner an und sagt, hallo, ich wollte Ihnen kurz Bescheid geben, es ist Entwarnung, es ist alles super. Nee, das passiert da nicht. Da war ich schon wieder so angepisst und dachte mir nur so, wisst ihr was, ihr könnt mich doch alle wirklich mal, ey. Naja, ich war natürlich super erleichtert. Und dann hat meine Mutter auch noch was Interessantes gesehen. Sie hat gesagt, erinner dich mal dran an diesem Nachmittagstest, wie niedrig da der Wert war, den du haben darfst und wie hoch er jetzt auf nüchternen Magen ist. Also auch diese Standardwerte und so, das ist alles schon ein bisschen, also wo man sich denkt, wieso ist er da so hoch, da so niedrig? Ich meine, ist ja klar, dass er am Nachmittag höher sein muss. Also es ist alles wieder so, wo ich mir denke, oh. Naja, also, das war jetzt die letzte Odyssee, die ich hatte. Seitdem habe ich mir nichts angeguckt, habe keinen Termin ausgemacht, weil ich gerade mal wieder die Schnauze voll habe und einfach nur mein Leben genießen will und meine Schwangerschaft. Und ich lese gerade ein sehr interessantes Buch. Das heißt, Wo alles beginnt. Und da geht es über die Gebärmutter von einer Hebamme. Super interessant, ist ein deutsches Buch. Da sind Fakten drin. Leute, da stellt euch wirklich die Fußnägel hoch. Also, ich bin ja am Ende meines Buches gerade angekommen. Ich schreibe ja gerade die letzten Seiten zu Ende. Und ich sag euch was, das zweite Buch ist schon in der Mache, weil das, was ich hier erlebe in diesen 9 Monaten und dann wahrscheinlich noch das Nachgeburt und so, das muss man aufschreiben. Das ist filmreif hier. Aber da sind auch so Sachen drin, die sind so augenöffnend. Also, Wahnsinn. Also Sachen zum Beispiel, ging es so um Studien, welche Studien gibt es? Und es gibt halt ganz wenig Studien zum Thema Gebärmutter oder auch zum Thema Menstruationsblut. Und dann hat sie da erzählt, dachte ich mir, Wahnsinn. Also es gibt circa 30.000, ich glaube es waren 30.000 oder 40.000, es waren mindestens 30.000 Studien zum männlichen Sperma und 400 Studien zum Menstruationsblut. Da weißt du schon, was Sache ist. Und sie hat gesagt, sie hat eben für dieses Buch und so hat sie halt wahnsinnig viel recherchiert und hat auch so versucht, so also halt an Studien ranzukommen. Und es ist immer dasselbe Ding. Wenn es um den männlichen Körper geht, dann wird immer gerne Geld reingebuttert. Und wenn es um den weiblichen Körper geht für Studien, dann ist immer kein Geld da. Weil sie hat auch dann Leute interviewt, Ärztinnen, die eben Studien gemacht haben, die Wissenschaftlerinnen sind. Und das ist immer dieselbe Leier, keiner will darin Geld investieren. Und das Krasse ist halt, dass eine Wissenschaftlerin auch gesagt hat, wir wären halt schon viel, viel weiter mit vielen Diagnosen, die wir Frauen halt haben können, wie Endometriose oder sowas, wenn wir schon vor 20, 30 Jahren angefangen hätten, Menstruationsblut zu untersuchen. Weil das uns halt eigentlich voll viel Information geben kann. Aber es will halt keiner machen. Du, da sitze ich da manchmal wirklich abends in meinem Bett und frage mich, was so verkehrt läuft in dieser Welt. Wo ich mir denke, ich verstehe das manchmal alles nicht mehr. Also dann, ja, da sitze ich dann da drin und denke mir so, aber warum? Wieso ist das immer noch so unausgeglichen? Ich finde das krass. Naja, also auch da lerne ich sehr viel und was mir wirklich oft die Haare aufstellt, auch jetzt geht es so um auch Geburt und die Gebärmutter und was sie da alles macht und so weiter. Nee, Leute, also wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, es ist nicht angenehm, aber ich sag euch, Aufklärung ist alles und Wissen ist alles. Ja, da wieder mein Appell, ich weiß, es ist eine Leier von mir. Informiert euch über alles, was euch interessiert. Und wenn ihr wirklich mitreden wollt, könnt ihr nicht einfach irgendwelche Überschriften nehmen und die wiederholen. Das ist heutzutage einfach nicht mehr drin. Das geht nicht mehr. Da sind wir rausgewachsen. Und ich finde, wir sollten als Gesellschaft auch rauswachsen mittlerweile. Und das ist aber das, was ich ganz oft erkenne, dass irgendwelche Sachen rumgehauen werden von irgendwelchen Überschriften, wo ich mir denke, ja, aber wer hat es verfasst? Und hast du auch mal die andere Seite angehört? Und hast du dich auch mal informiert kurz? Ja, eher wenig. Deswegen, genau. Lest quer, sag ich da nur. Ja, es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Also ich finde es gerade auch oft wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber Wissen ist Macht, sag ich da nur. So, also das war noch schon meine schöne Schwangerschaftsanekdote. Ja. Und haben wir es mal wieder für heute. Folge 45 war das jetzt. Krass, es ist ja fast ein kleines Jubiläum. Also zur 50. Folge muss ich mir ja irgendwas überlegen. Da muss ich mal schauen, was ich da mache. Genau. So, also, Buch kommt bald raus im Februar. Ich kann es kaum glauben, dass ich das endlich jetzt vollendet bekomme. Und die Mastermind läuft auch im Februar wieder, ab Mittwoch immer. Im März wird sie es auch nochmal geben. Und im April muss ich dann gebären. Da gibt es keine. Aber falls du Lust hast, da dazuzukommen, ist es wirklich eine so schöne Gruppe an Frauen. Und wir haben jeden Mittwoch so viel Spaß. Es ist emotional. Wir lachen, wir tauschen uns aus. Ich bringe meine ganzen Ideen fürs New York City Mindset mit. Und es ist für mich selbst auch immer so inspirierend, dass ich liebe diese Stunde. Also ich lade euch herzlich ein. Kommt gerne dazu. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Winter weiterhin. Zieht euch warm ein, trinkt eure Vitamine, kümmert euch um euch, geht ein bisschen nach innen jetzt auch im Februar und macht ein bisschen, guckt euch um, was im Innern so los ist. Und übrigens, wir haben uns jetzt auch entschieden, eine Babyshower zu machen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Wir werden es jetzt doch machen, Anfang März. Da habe ich sicherlich auch viel zu berichten. Also, macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ihr offen seid. Ich finde, wenn man meinen Podcast anhört, muss man eine gewisse Offenheit mit sich bringen. Das ist irgendwie eine gegebene Sache, weil es ist ja nicht alles immer so angenehm, was ich so erzähle. Deswegen danke, dass du da bist. Danke, dass du offen bist und dass wir diese Reise gemeinsam machen. Ich drücke dich, ich umarme dich und fühle dich geherzt. Pass auf dich auf und kümmere dich gut um dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao aus Brooklyn.